Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Irans neuer Präsident Rouhani ist heute offiziell in sein Amt eingeführt worden, in einer Zeremonie mit dem geistlichen Führer Khamenei. Rouhani versprach dabei, er wolle innen- wie außenpolitisch einen moderaten Kurs steuern. Ziel sei ein Ende von Isolation und Sanktionen, die im Streit um das Atomprogramm gegen den Iran verhängt wurden. Rouhani löst Mahmoud Ahmadinejad ab, der nach zwei Amtszeiten bei der Wahl im Juni nicht mehr antreten konnte.
Die Zeremonie war relativ schlicht. Der scheidende Präsident übergibt seinem Nachfolger ein Buch, als seien da die Aufgaben drin, die es anzupacken gilt. Der oberste religiöse Führer hier im schwarzen Turban bestätigt den neuen Präsidenten, bevor er morgen vor dem Parlament vereidigt wird. Irans neuer Präsident Hassan Rouhani, da sind sich Anhänger und Gegner einig, hat gewaltige Probleme zu lösen, die sich in den vergangenen 8 Jahren unter Ahmadinejad aufgetürmt haben. Um die wirtschaftliche Lage zu verbessern, müssen wir zuerst etwas für die Landwirtschaft und die Industrieproduktion tun. Dazu international Verhandlungen beginnen und vor allem die tyrannischen Sanktionen bekämpfen. Irans oberster Führer lobte die hohe Wahlbeteiligung und den klaren Sieg im ersten Wahlgang. Das zeige eine breite Unterstützung im Volk. Aber auch die Erwartungen seiner Wähler seien hoch. Herr Rouhani hat uns im Wahlkampf versprochen, die Sanktionen mit Verhandlungen zu beseitigen, damit endlich die Preise sinken. Neben Lösung der Wirtschaftsprobleme gilt es vor allem, den Streit mit dem Westen in Sachen Atomprogramm zu entschärfen. Während sein Vorgänger auf Konfrontationskurs ging, hat Rouhani mehr Transparenz und Kooperation zugesichert. Alle haben große Hoffnungen in den neuen Präsidenten Hassan Rouhani. Doch der Westen sollte nicht zu viel von ihm erwarten. Schließlich ist er auch ein Mann des Systems, wenn auch ein Moderator. Und schließlich kann ohne Zustimmung des religiösen Führers kein Präsident im Iran Gravierendes verändern. Ja, es wird Veränderungen geben, aber eben nur moderate.
Wie ist der neue Präsident Rouhani einzuschätzen? Ein Interview dazu mit dem Iran-Experten Ali Sadrazadeh finden Sie auf tagesschau.de. Mehrere westliche Staaten haben auf die jüngste Terrorwarnung der US-Regierung reagiert. Die deutsche Botschaft in Jemens Hauptstadt Sanaa werde morgen und am Montag nicht geöffnet, teilte das Auswärtige Amt mit. Auch die französische und die britische Vertretung in Sanaa bleiben am Wochenende geschlossen, ebenso wie 20 US-Botschaften weltweit. Nach den USA gab jetzt auch Interpol eine globale Sicherheitswarnung heraus. Die Bundesanwaltschaft prüft, ob sie ein Ermittlungsverfahren wegen der NSA-Ausspähaffäre einleitet. Davon hängt nach Angaben eines Sprechers auch ab, ob der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden vernommen werden solle. Deutsche Nachrichtendienste und Ministerien seien um Auskünfte gebeten worden. Unterdessen berichtet der Spiegel, der BND übermittle in großem Umfang sogenannte Metadaten an den US-Geheimdienst NSA. Sie geben bei Telefonaten, E-Mails oder SMS Aufschluss darüber, wann welche Anschlüsse miteinander verbunden waren. Nach BND-Angaben wurden sie vor ihrer Weiterleitung um eventuelle personenbezogene Daten Deutscher bereinigt. In Ägypten ist einen Monat nach dem Sturz von Präsident Morsi kein Ende des Machtkampfes in Sicht. Die islamistischen Muslimbrüder lehnten es ab, ihre Protestlager in Kairo zu räumen und die Übergangsregierung anzuerkennen. Voraussetzung für politische Gespräche sei die Rückkehr der Militärs in die Kasernen. EU und USA warnten die neue Führung, gewaltsam gegen die entmachteten Islamisten vorzugehen.
Ein bisschen Wasser von außen, mehr Erfrischung ist den Mursi-Anhängern im Fastenmonat Ramadan nicht erlaubt. Trinken und Essen sind vor Sonnenuntergang tabu. So harren sie in der Gluthitze aus, hinter Sandsäcken verbarrikadiert und warten auf die Polizei. Frauen und Kinder darunter, ganze Familien. Wir sind friedlich, betonen sie, und wir äußern nur demokratisch unsere Meinung. Doch das Innenministerium will jetzt offenbar durchgreifen. Innerhalb von 48 Stunden sollen die Islamisten ihre Protestcamps aufgeben. Es droht neues Blutvergießen, denn Mursis Anhänger wollen nicht weichen. Wir bleiben friedlich, wenn sie kommen. Das wird dann zeigen, wer die wahren Terroristen nach diesem Putsch sind. Die Polizei bringt uns um. US-Vizeaußenminister William Burns warb heute bei Ägyptens Übergangsregierung für ein Ende der Gewalt. Die Krise solle friedlich in einem politischen Prozess aller Parteien beigelegt werden. Noch sind Polizeikräfte kaum zu sehen, noch deutet nichts in Kairo auf eine Erstürmung der Protestlager hin, noch gibt es Hoffnung, dass gewalttätige Zusammenstöße vermieden werden können. Nichts würde den Muslimbrüdern mehr nutzen als Bilder von toten Kindern oder Frauen von neuen, sogenannten Märtyrern, sagt Ahmed Sami von einer Kairoer Antigewaltorganisation. Wenn die Polizei die Muslimbrüder angreift und verletzt, dann bringt ihnen das doch politische Unterstützung im In- und Ausland. Und genau das sei ihre Absicht. Mindestens 200 Menschen sind seit Mursis Sturz getötet worden. Die Muslimbrüder wollen dem Ultimatum trotzdem nicht nachgeben.
Mit einem dramatischen Appell haben die Vereinten Nationen wieder an die Lage der Zivilisten im syrischen Bürgerkrieg erinnert. Vor allem die Situation in der umkämpften Stadt Homs biete Anlass zu großer Sorge, so das Kinderhilfswerk UNICEF. Etwa 400.000 Menschen seien dort in einem Viertel eingeschlossen, das inzwischen täglich Ziel von Raketen- und Mörserangriffen sei. Die Lebensmittel würden knapp und Hilfskräfte hätten keinen sicheren Zugang. Zur Doping-Vergangenheit Westdeutschlands sind neue Details bekannt geworden. Wie aus einer bisher unveröffentlichten Studie der Berliner Humboldt-Universität hervorgeht, wurden unter anderem schon in den 70er Jahren Anabolika an Minderjährige verabreicht. Die Politik soll Versuche mit leistungssteigernden Substanzen aus Steuermitteln finanziert haben.
Die Olympischen Spiele 1972 in München. Sie sollten nach dem Willen der Bundespolitik zum Triumphzug westdeutscher Athleten werden. Dass dabei wohl viele Mittel recht waren, hat eine Forschergruppe um Sporthistoriker Giselher Spitzer beschrieben. Demnach gab es in der BRD systemisches Doping.
Wer in Verbänden dopen wollte, hatte dort sozusagen wissenschaftlich gestützte Ergebnisse vorgelegt bekommen.
Einige Inhalte der Studie sind nicht neu. Zum Beispiel der Dopingverdacht bei der deutschen WM11 von 1966. Die Studie nennt aber auch weitere Details. So soll etwa an der Freiburger Uniklinik mit leistungssteigernden Mitteln geforscht worden sein. Sogar Minderjährige sollen gedopt worden sein, auch mit Hilfe staatlicher Fördergelder.
Das Ergebnis der Studie ist, dass bestimmte Sportmedizinstätten, Freiburg allen voran, aber Köln auch, Geld bekommen haben, das kann ich als Forscher sagen, für Pipifax-Forschung, was den Inhalt angeht, nicht wahr? Gewaltige Gelder, Forschungsförderungsgelder, die nichts anderes zu tun hatten, als Doping abzusichern.
Der Deutsche Olympische Sportbund ist Auftraggeber der Studie, die die Forscher bereits seit einiger Zeit abgeschlossen haben. Viele fragen sich nun, warum die Ergebnisse bislang nicht öffentlich wurden.
Das liegt in der Hand der Forscher selbst, die diese Studie der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen müssen, damit sie dann auch entsprechend diskutiert werden kann.
Bei den Verfassern der Studie stößt das auf Unverständnis. In ihren Augen hat vor allem die Politik gebremst. Jetzt, wo die Ergebnisse öffentlich sind, bewegt sich auch das Bundesinnenministerium. Hier hatte es in der Vergangenheit datenschutzrechtliche Bedenken gegeben, die aber inzwischen ausgeräumt werden konnten, sodass einer Veröffentlichung insoweit nichts mehr im Weg steht. Plötzlich sind sich alle einig. Die Erkenntnisse zum Doping in der BRD müssen raus. Bleibt die Frage, warum erst jetzt auf öffentlichen Druck?
Fast 70 Jahre nach Kriegsende ist heute nahe Smolensk der größte deutsche Soldatenfriedhof in Russland eingeweiht worden. Bis zu 70.000 Kriegstote sollen dort ihre letzte Ruhestätte finden. An die Namen der gefallenen Soldaten wird auf Granitpfeilern erinnert. Neben Angehörigen kam auch Verteidigungsminister de Maizière zu der Gedenkveranstaltung.
Tausende von Namen, stellvertretend für Hunderttausende anderer. Heute Nachmittag nahe der Stadt Duchowschina im Westen Russlands. Hier wird der letzte große Friedhof für deutsche Kriegsgefallene eingeweiht. Beigesetzt wurden heute die sterblichen Überreste von 5 deutschen Soldaten. Mehr als 500.000 hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gemeinsam mit den Russen seit Kriegsende auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion geborgen und bestattet. Extra angereist sind Angehörige der Gefallenen und der deutsche Verteidigungsminister. Bei einem Soldatenfriedhof, sagte er, gehe es nicht allein um die Vergangenheit.
Gerade für Russen und Deutsche waren und sind Kriegsgräberstätten wichtige Orte der Versöhnung.
Für manchen ist der heutige Tag auch das Ende langer Ungewissheit.
Bei aller Trauer natürlich auch ein schönes Erlebnis, den Vater wiederzufinden. Ich habe ihn ja nicht gekannt, aber vor allem auch die russische Freundschaft zu genießen oder zu erfahren, nach all dem Schrecklichen, was die Deutschen den Russen auch angetan haben.
Seit 1941 habe ich meinen Vater nicht mehr gesehen. Aber jetzt habe ich Frieden. Es geht mir darum.
Mehr als 2 Millionen deutsche Soldaten kamen beim Russlandfeldzug um. Auf sowjetischer Seite fielen geschätzt mindestens 20 Millionen, 10-mal so viel.
Italien steht nach der rechtskräftigen Verurteilung des früheren Ministerpräsidenten Berlusconi vor einer Regierungskrise. Minister und Abgeordnete von Berlusconis Partei Volk der Freiheit drohten damit, ihre Ämter aufzugeben, falls Berlusconi nicht begnadigt wird. Der 76-Jährige war in letzter Instanz des Steuerbetrugs schuldig gesprochen worden und muss nun mit Hausarrest rechnen. Zuständig für eine Amnestie ist Staatspräsident Napolitano, mit dem es morgen ein Treffen geben soll.
Mehr als 100.000 Menschen haben heute in Hamburg den 33. Christopher Street Day gefeiert. Rund 7 Wochen vor der Bundestagswahl lautete das diesjährige Motto Mehrheit für Vielfalt, du hast die Wahl. Damit fordern die Teilnehmer die rechtliche Gleichstellung aller Menschen, ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung. Die bunte Parade war am Mittag im Hamburger Stadtteil St. Georg gestartet und quer durch die Innenstadt bis zum Jungfernstieg gezogen. Reisende aus 7 Bundesländern kehren an diesem Wochenende aus dem Urlaub zurück und sorgen für dichten Verkehr auf den Straßen. Auf der Autobahn A7 in Schleswig-Holstein staute es sich an einer Baustelle bei Rendsburg schon am Vormittag auf bis zu 17 Kilometern Länge. Auch im Süden steckten Autofahrer bei Temperaturen von über 30 Grad fest. Bei München auf der A8 gab es lange Staus. Statt auf der Straße zu schwitzen, kühlten sich einige Thüringer heute beim Rafting an der Talsperre Tambach-Dietharz ab. Das ist mittlerweile Tradition, wenn dort einmal im Jahr das Wasser abgelassen wird.
In der ersten Runde des DFB-Pokals hat es heute bislang keine Überraschungen gegeben. Allerdings entging der SC Freiburg nur knapp einer Blamage. Der Fußball-Bundesligist setzte sich erst in der Verlängerung mit 2:0 beim Viertligisten Neustrelitz durch.
Am Ende durfte der Bundesligist SC Freiburg doch noch die Gratulationskur bei den weitgereisten Fans aus dem Breisgau antreten. Zuvor hatte Thomas Bredaric, der ehemalige Nationalspieler, den mecklenburgischen Regionalligisten aus Neustrelitz glänzend eingestellt. Dem Außenseiter bot sich nach einer Stunde sogar die Chance, durch Toni Fuchs in Führung zu gehen. Es gibt Situationen im Fußballleben, wo schnelles Handeln einfach eher gefragt ist als reifliche Überlegung. Es waren solche Szenen, die Freiburgs Trainer Christian Streich zum Vulkan mutieren ließen. Der gastgebende Viertligist verkaufte sich weiterhin wacker und zwang den badischen Europapokalteilnehmer nach torloser regulärer Spielzeit in die Verlängerung. Dort entschieden die größere Cleverness und Handlungsschnelligkeit zugunsten der Gäste. Hendrik Zuck traf in der 113. Minute nach Vorarbeit von Neuzugang Mike Hanke zum 0:1. Demselben Spieler war es auch vorbehalten, kurz vor Schluss den 0:2 Endstand zu erzielen. Freiburg erreichte bei Gluthitze die 2. Runde, aber den Respekt und Applaus des Publikums hatte sich auch der tapfere Verlierer verdient.
Und hier die weiteren Ergebnisse der Pokalspiele mit Erstliga-Beteiligung. Aumund-Fegesack-Hoffenheim 0:9, Lippstadt-Leverkusen 1:6, Fortuna Köln-Mainz 1:2, Wilhelmshaven-Dortmund 0:3. Am Abend spielt noch Karlsruhe gegen Wolfsburg. Und hier jetzt die Lottozahlen. 6, 19, 25, 31, 40, 47, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 4. August.
Das Hoch verabschiedet sich weiter nach Osten. Damit endet die Hitzewelle, von Westen strömt etwas kühlere Luft zu uns. Der Luftmassenwechsel ist mit örtlichen Unwettern verbunden. In der Nacht muss in der Südosthälfte örtlich mit unwetterartigen Schauern und Gewittern gerechnet werden, im Westen und Nordwesten ruhiges Wetter. Am Tag bleibt es in der Südosthälfte gewittrig, am Nachmittag dort wieder unwetterartige Schauer und Gewitter, in der Nordwesthälfte tagsüber viel Sonnenschein. In der Nacht bei Schauern und Gewittern Sturmböen, am Tag wird der Wind schwach bis mäßig, bei Schauern und Gewittern lebt er starkböig auf und Sturmböen sind möglich. In der Nacht 20 Grad in Südostbayern und 9 Grad in der Eifel. Am Tag 21 Grad an der Nordsee und 30 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Montag viel Sonnenschein, im Süden und Osten am Nachmittag einzelne Hitzegewitter, am Dienstag und am Mittwoch sehr warmes, aber wechselhaftes Hochsommerwetter mit Schauern und Gewittern. Mancherorts sind dann auch wieder Unwetter möglich.
Um 23.10 Uhr sind wir wieder für Sie da mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen: Sportstudie, wie systematisch wurde in der Bundesrepublik gedopt, und Terrorangst, warum vorübergehend einzelne Botschaften geschlossen werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.